Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Also der Beckenboden ist eigentlich eine sehr zentrale Muskulatur im Körper. Deswegen ist es so wichtig, dass man auch über ihn Bescheid weiß.
Ist es ja einfach wichtig, dass man im Alltag schon unterschwellig den immer wieder mit anspannt. Aber ein Beckenbodenproblem nur mit Alltagsintegration kann man leider nicht in den Griff bekommen.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast und Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Es ist ja oft bei Gesundheitsthemen so, dass wir ganz lange nicht drüber sprechen. Erst dann, wenn die ersten Probleme auftauchen, wenn es wo zwickt und zwackt, dann wird es plötzlich zum Thema. Und genau um so ein Thema geht's heute auch. Ein Thema, das wahrscheinlich eher unter Tabuthema fällt, aber in Wirklichkeit etwas mit Körpergefühl zu tun hat und eine starke Mitte, die wir haben oder eben auch nicht. Und dieses Tabu, das streichen wir jetzt und deshalb plaudern wir darüber, nämlich über unseren Beckenboden. Und für alle, die sich jetzt denken, Beckenboden, wo ist der überhaupt, was tut der, wofür ist er zuständig? Ja, das werden wir heute klären. Meistens tauchen die Themen dann auf bei Mamas, die irgendwann draufkommen, da hat sich im Laufe der Schwangerschaft dann auch nach der Geburt etwas verändert. Aber der Beckenboden betrifft auch die Männer und deshalb sind wir heute gespannt, was wir über den Beckenboden erfahren dürfen. Und ich habe heute mal zwei wundervolle Gäste bei mir im Studio sitzen. Ich freue mich sehr. Magdalena Rechberger und Judith Sacher. Herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns.
Hallo.
Ihr seid Physiotherapeutinnen, habt euch da auch spezialisiert und vor circa 1,5 Jahren ein Startup gegründet mit dem Namen Pelvic Queens, in dem ihr Kurse anbietet, Online-Kurse, um eben auf das Thema Beckenboden aufmerksam zu machen, um hier Tipps und Tricks mitzugeben, wie man, wenn man denn auch Probleme hat, da seinem Körper etwas Gutes tun kann. Und jetzt beginnen wir mal ganz von vorne. Beckenboden.
Sexy Wort.
Beckenboden, ja, total sexy. Da könnte man eigentlich was Cooleres erfinden. Aber erzählt's mal, wo ist denn dieser Beckenboden überhaupt? Wofür ist er zuständig? Warum reden wir überhaupt über den Beckenboden?
Also der Beckenboden ist eigentlich eine sehr zentrale Muskulatur im Körper. Deswegen ist es so wichtig, dass man auch über ihn Bescheid weiß. Und wo liegt er? Im knöchernen Becken. Und er schließt sogar dieses knöcherne Becken von unten ab. Und ich sage immer, man könnte sich vorstellen, dass der Beckenboden ist wie ein Körbchen, wo auch dann die Organe von unserem kleinen Becken drinnen liegen. Also die Harnblase, die Gebärmutter, beim Mann auch die Prostata und der Enddarm. Der Beckenboden hat eben ganz, ganz viele Aufgaben, diese Muskulatur. Sie müssen nämlich diese Organe stabilisieren, damit sie zum Beispiel nicht absenken. Das ist so ein Beschwerdebild, das es gibt. Aber die meisten verbinden mit dem Beckenboden wahrscheinlich das Öffnen und Schließen, also die Kontinenz, dass wir Harn, Wind und Stuhl lassen können, wenn wir es möchten und dass es eben nicht passiert, wenn wir es nicht möchten.
Aber dann hat er auch natürlich noch die Rolle der Geburt, was ja sehr öffnend ist, was auch noch sehr naheliegend ist. Und dann kommen schon Themen, an die man dann nicht primär an den Beckenboden denkt, wie zum Beispiel Unterstützung bei der Periode ist ein Thema oder eben die Kontrolle der Blasenentleerung, was nicht nur mit der Kontinenzsicherung zu tun hat, sondern auch mit der Häufigkeit der Entleerung.
Also spannendes Thema in unserer Körpermitte, die so verborgen liegt, die wir spüren aber auch nicht. Und ich meine, es geht immer darum, wenn wir jetzt über Harn sprechen, über Geburt, es ist im Intimbereich ganz viel tun, ist es ein totales Tabuthema. Warum reden wir so ungern über den Beckenboden?
Uns ist einfach aufgefallen, dass eine riesengroße Schamwolke über diesem Thema schwebt. Also das war ja auch mit ein Grund, warum wir Pelvic Queens gegründet haben, weil wir gemerkt haben, dass so viele Frauen still leiden, weil sie nicht darüber sprechen möchten, weil es ihnen total unangenehm ist, dass sie sich vielleicht auch eingestehen müssen, dass sie einen Harnverlust zum Beispiel haben oder andere Probleme haben. Das ist natürlich total unangenehm. Sie haben oft Gefühle, was ist, wenn das mein Nachbar riecht, der neben mir sitzt oder wenn man es sieht. Und ich glaube, diese Scham, die da mitspielt, ist so ein großer Grund, warum man nicht darüber sprechen möchte. Aber
und auch, weil es oft als normal abgetan wird. Mhm. Weil wir bekommen immer wieder in den Nachrichten, dass verschiedenes Gesundheitspersonal auch oft sagt, ja, das ist normal, wenn man ein Kind geboren hat, dass es dann so ist oder dass dann die Mama sagt, ja, bei uns in der Generation ist es ja auch so. Also, dass das Thema dann gar nicht als Problem oder Thema erkannt wird, an dem man was ändern kann, sondern dass es einfach ja normal ist und dann braucht man ja auch nicht darüber zu sprechen, weil was gibt es denn dann für Lösung?
Jetzt ist dieser Beckenboden, diese Muskulatur, eine Muskulatur, die man nicht sieht. Also das ist jetzt der Bizeps, das ist relativ leicht, da kann ich hingreifen, den sehe ich, wenn er sich anspannt. Beim Beckenboden ist das ungleich schwieriger. Wie spüre ich denn meinen Beckenboden eigentlich? Wie kann ich den spüren?
Da kommt jetzt der Lene, ihre Lieblingsübung.
Ja, ich meine, die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen wir gern gleich mitmachen. Also es gibt schon Übungen, wie man mit Vorstellungsbildern den Muskel einfach gut aktivieren kann. Und wir Frauen haben ja 3 Körperöffnungen und da sage ich immer gerne zum Beispiel für den After-Schließmuskel, man soll sich vorstellen, als hätte man eine gute Bohnensuppe gegessen und jetzt geht's ans Kino-Date und plötzlich macht sich da ein Wind bemerkbar und man soll sich vorstellen, dass man diesen Wind zurückhalten möchte. Oder bei der Vagina kann man sich vorstellen, dass man zum Beispiel ein Tampon in der Vagina hat und man zieht an dem Schnürchen und möchte aber nicht, dass es rausgeht und soll daher die Muskulatur aktivieren. Und beim Harnröhrenschließmuskel, ich glaube, das spüren die meisten Frauen sehr gut, geht es darum, dass man sich vorstellt, den Harnstrahl zu unterbrechen, wenn man zum Beispiel so ein Becherchen füllen muss. Die sind ja so klein, dass man das Becherchen auch wieder rausziehen kann, dass man da den Harnstrahl unterbricht. Und es fühlt sich dann so an, als würde man den Beckenboden Richtung Körper miterheben, aber ohne dass die Popschmuskeln, also das Gesäß, extrem mitspannt oder auch der Bauch. Also man sieht es dann von außen eigentlich kaum oder nicht.
Und jetzt haben hoffentlich alle das beim Zuhören schon mit ausprobiert, weil das geht eigentlich immer, oder? Dass man das mit irgendwo integriert, man schaut, im Stehen, im Sitzen ist eigentlich egal.
Ganz genau. Das ist auch zu Beginn immer ein kleiner Hack, den wir unseren Frauen mitgeben, dass man es einfach im Alltag so oft es geht übt, denn der Beckenboden, wenn er eben nicht so gut wahrgenommen wird, oft vom Gehirn noch gar nicht so als trainierbarer Muskel erkannt wird. Du hast erst den Bizeps schon erwähnt, da weiß das Gehirn, ja, das so mache ich das und dann trainiere ich den oder dann bewegt er sich und beim Beckenboden macht man dann oft ein Vorstellungsbild und es bewegt sich nichts. Das ist oft sehr enttäuschend dann für die Frauen, aber das kann man üben und ja, eine Zahl, die so angenommen wird, dass der Beckenboden auch eben im Gehirn wieder als trainierbar und voll da erkannt wird, sind so 10.000 Aktivierungen des Muskels. Und das ist schon eine enorme Zahl, deswegen
also
auch,
jetzt gleich starten.
Genau, einfach gerne mal ausprobieren, so während dem Zuhören.
Ist es einfach wichtig, dass man im Alltag schon unterschwellig den immer wieder mit anspannt, aber ein Beckenbodenproblem nur mit Alltagsintegration kann man leider nicht in den Griff bekommen.
Dann gehen wir gleich mal zu diesen Problemen, die da auftauchen können. Woher weiß ich, dass mein Beckenboden nicht kräftig genug ist? Was kann passieren? Wie kann ich es merken?
Unsere Kundinnen oder auch unsere Patientinnen in der Praxis beschreiben immer Alltagssituationen, wo es ihnen auffällt. Es gibt ja eben verschiedene Beschwerdebilder und das ganz häufig ist zum Beispiel die Stressinkontinenz. Und hier beschreiben Frauen Situationen, wo sie extrem viel husten müssen oder niesen müssen oder wo sie mit dem Kind am Trampolin stehen, dass sie da einfach zum Beispiel Harn verlieren oder den Wind nicht halten können und im schwereren Fall auch den Stuhl verlieren. Also es sind so Alltagssituationen. Es gibt aber zum Beispiel auch die typische Frauenblase, das Wort hasse ich, ja, weil ich finde, sowas gibt's eigentlich gar nicht, sondern das ist einfach ein übermäßiger Harndrang oder ein sehr häufiger Harndrang, was auch, wenn man das nicht behandelt, ja, die Lebensqualität extrem einschränken kann, wenn man ständig nur auf der Suche nach der nächsten Toilette ist. Und hier ist es schon wichtig, auch Frauen aufzuklären, Wie unterscheiden sich denn diese Bilder? Weil beides gehört zu einer Inkontinenz, aber beide brauchen eine unterschiedliche Herangehensweise im Training.
Das kennt man total. Es gibt auch eben Frauen, vor allem eben Frauen, auch, die wahnsinnig oft aufs Klo müssen und dann denkt man sich, es ist halt so. Manche Frauen müssen halt öfter, vielleicht trinken es mehr oder so.
Auch wieder ein Thema, über das nicht so wirklich aufgeklärt und gesprochen wird.
Also das kann durchaus auch einfach eine Schwäche des Beckenbodens sein.
Eben nicht. Der Beckenboden kann nicht nur zu schwach sein, sondern auch zu verspannt. Und deswegen kann er seinen Funktionen nicht nachgehen. Und das ist auch eine ganz zentrale Rolle, die wir versuchen auch über Social Media, auch über unseren Podcast aufzuklären, dass die Frauen eben nicht nur immer denken, man muss anspannen und fest trainieren und nur durch maximales Training bekommt man dann die Beschwerdebilder in den Griff, sondern es gibt ganz, ganz oft eben auch Frauen, wo die Verspannung im Vordergrund liegt und wenn man dann reinkräftigt, dann geht der Schuss nach hinten los und die Beschwerden werden eher schlechter statt besser.
Wie stellt ihr das fest, ob jetzt der Beckenboden zu schwach ist oder eben zu verspannt ist?
Ganz viel kann man eigentlich beim Gespräch mit der Frau raushören, ob sie generell viel unter Spannung steht, ob Stress ein großes Thema ist, Periodenbeschwerden. Also es sind so Hinweise, die schon ein bisschen darauf hinleiten, dass der Beckenboden vielleicht zu viel Spannung hat. Wir haben auch unseren Beckenboden-Check, der kostenlos ist auf der Website. Da sind eben auch diese Fragen und da bekommt die Frau auch eine Antwort. Und in der Praxis nutzen wir auch unsere vaginale Untersuchung. Da haben wir beide eine Ausbildung dazu, wo wir den Beckenboden dann tatsächlich auch spüren können und einfach schauen können, okay, wie fühlt sich die Muskulatur oder der Muskel an, und können dann so ein besseres Bild auch von der Frau bekommen.
Jetzt ist der Beckenboden, ihr habt schon gesagt, da hängen sozusagen die Organe drin. Wie hängt denn der Beckenboden mit unserem restlichen Körper auch zusammen? Was sind da so diese Zusammenspielfaktoren, nenne ich es jetzt mal?
Judiths Lieblingsthema.
Ja, ich glaube, alleine darüber könnte man eine Stunde sprechen. Wir sagen eigentlich immer, der Beckenboden hängt von Kopf bis Fuß mit dem restlichen Körper zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn unsere Füße haben eine maßgebliche Auswirkung darauf, wie funktionsfähig unser Beckenboden ist. Also auch die Fußstellung, und das geht hinauf über die Beinachse, also klassische X- und O-Beine kennt man ja, was dann die Beckenbodenfunktion maßgeblich beeinflusst. Das Becken ist sehr naheliegend, weil da liegt er ja drinnen. Und dann kommen wir zum Rumpf, weil oft wird ja der Rumpf nur mit Bauchmuskeln assoziiert, aber der Beckenboden ist ja eigentlich ein großer Teil vom Rumpf. Wir nutzen da gerne das Vorstellungsbild eines Hauses, wo wir sagen, ja, vorne und hinten sind eben die Bauchmuskeln und die Rückenmuskeln. Seitlich, die Seitenwände des Hauses, sind die schrägen und die seitlichen Bauchmuskeln. Das Dach ist unser Zwerchfell, was genauso zum Rumpf gehört. Und das starke Fundament, ohne dem ein Haus nie stehen würde, ist der Beckenboden.
Also durchaus ganzheitlich zu sehen und eben dieses Komplexe, das ganz, ganz oft bei Gesundheitsthemen ist, auf das man oft auch ein bisschen vergisst, weil man halt dieses eine Problem hat, das man mit dem einen Ding lösen möchte, aber eben dieses Zusammenspiel ganz oft dann gar nicht mehr so im Auge hat.
Genau.
Was gibt es denn für Übungen? Jetzt fangen wir mal so an. Wie kann ich denn meinen Beckenboden trainieren? Wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, Trampolin, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, für mich ist ja für jede Frau, die Kinder geboren hat, das Trampolin der Endgegner. Also man weiß, am Anfang ist es wirklich schwer, auch oft einmal den Hahn zu halten und es wird irgendwann besser. Und man hat dann manchmal das Gefühl so, es passt wieder alles und dann kommt das Trampolin. Und man merkt vielleicht, und dann merkt man vielleicht, es passt noch nicht ganz so. Ich habe letztens eine Freundin zu Besuch gehabt, die gesagt hat, sie kann keine Luftballons mehr aufblasen. Sie muss immer so ganz wild die Beine verschränken und da irgendwie einen Gegendruck finden, damit sie einen Luftballon aufblasen kann. Wenn ich eben diese Beschwerden habe, und die, sage ich mal, sind ja oft auch ein bisschen Luxusprobleme, wo man sagt, dann hupfe ich halt nicht Trampolin, aber vielleicht möchte ich das ja auch wieder gut können. Was wären so Übungen, wie kann ich meinen Beckenboden kräftigen?
Ganz kurz, ich finde, es ist überhaupt kein Luxusproblem. Mhm. Es ist eigentlich ein leuchtendes Warnzeichen, weil wir dürfen nicht vergessen, dass im Alter ja die Muskeln auch noch schwächer werden und dass es so wichtig ist, dass man, wenn man solche Warnzeichen hat, die gleich ernst nimmt und da wirklich etwas unternimmt, damit man eben später auch keine Probleme hat. Und es bedeutet so viel mehr Lebensqualität, wenn man sich nicht drum kümmern muss, ob man jetzt auf das Trampolin steigen darf oder ob man die Treppen runterläuft oder irgendwo runterspringt. Also das sollte man wirklich ernst nehmen und jede Frau sollte einfach wissen, dass es da ja etwas gibt, was man dagegen machen kann.
Das ist ein guter Aspekt, dass du das sagst. Ich meine, ich kenne eben ganz viele, die sagen, ich gehe halt nicht Trampolin hüpfen. Mhm. Aber das, was du sagst, ist, es verändert sich auch im Alter. Und wenn meine Ausgangsbasis schon eine nicht so gute ist, wird es halt im Alter immer noch schlechter. Deshalb ganz wichtig, dass du das auch sagst, dass man rechtzeitig drauf schauen soll. Auch wenn man vielleicht sagt, okay, das Trampolin ist eh nicht meins. Aber
ja, und genau.
Es wäre ein Hinweis, genau.
Gar nicht tun. Nur so im Alter. Denn man weiß auch von ganz vielen Studien und auch wir wissen es von der Praxis, wenn der Beckenboden eine Dysbalance, sei das jetzt eine Schwäche oder eine Verspannung hat und man macht zum Beispiel Krafttraining, HIIT, die ja auch sehr modern sind, um vielleicht noch ein paar Pfunde vom After-Baby-Body zu verlieren und der Beckenboden ist nicht komplett intakt, schwächt man ihn bei jedem Training. Und das bedeutet, dass dann nicht nur das Trampolin der Endgegner wird, sondern dann schleichend das Husten, das Niesen, das Tragen des Kindes. Und das kann dann so weit gehen, dass sogar das Aufstehen vom Sessel der Endgegner wird. Mhm. Und deswegen ja, da sind wir so richtig in unserem Element. Also definitiv kein Luxusproblem, sondern ein echtes Warnsignal.
Mhm. Super. Also jetzt sind wir bei den Übungen. Ja. Bevor ich dann eben falsch trainiere, was mache ich? Wie mache ich es richtig?
Ja, eine Übung habe ich ja vorhin schon angeleitet und da gibt's also man kann sie umwandeln in die Ampelübung, dass man praktisch jeder Körperöffnung eine Farbe gibt. Dann ist die Harnröhre das rote Licht, die Vagina das gelbe und der Afterschließmuskel das grüne Licht. Und am besten trainiert man das im Atemrhythmus. Das heißt, wenn wir einatmen, entspannen wir die Muskulatur und wenn wir ausatmen, aktivieren wir den Beckenboden. Gibt es die Eselsbrücke EEAA, einatmen, entspannen. Ausatmen, anspannen. Und somit hat man nämlich auch, wenn man vielleicht eher zu einem verspannten Beckenboden neigt, immer die Möglichkeit, auch bei der Einatmung wieder in eine gute Entspannung zu kommen. Und da kann man ausprobieren, dass man zum Beispiel für 4-5 Atemzüge einfach ein Licht leuchten lässt und eben auch wieder ausgehen lässt. Und das ist so eine Basisübung, um die Wahrnehmung zu schulen, aber auch eben schon die erste Kräftigung vielleicht zu erzielen.
Was auch immer eine gute Übung ist, ist das Becken mobilisieren, was wir sehr gerne bei bereits bestehenden Routinen mitgeben, sei es dem Zähneputzen oder vielleicht dem Kochen oder wenn man wo wartet, dass man einfach den Muskel mal durchblutet und ein bisschen mehr Vitalität schenkt. Das ist auch immer eine Basic-Übung, die für jedes Beschwerdebild sehr gut passt und wo man ja den Beckenboden einfach im Alltag perfekt unterstützen kann.
Also das Becken kippen, rotieren.
Genau.
In alle Richtungen.
In
bewegen.
Alle Richtungen.
Bauchtanzen.
Bauchtanzen. Kann man den Beckenboden auch falsch trainieren?
Definitiv, ja. Ja.
Was sollte ich schauen?
Ich habe letztens wieder eine Patientin gehabt, die schon jahrelang Beckenbodentraining durchgeführt hat und ich habe sie dann untersucht und dann sind wir draufgekommen, dass sie eigentlich immer falsch aktiviert hat. Das heißt, sie hat immer den Beckenboden eher nach außen gedrückt, als ihn Richtung Körpermitte zu ziehen. Und das kann sie manchmal für Frauen, die eben noch nicht so viel Erfahrung haben, anspüren wie eine Aktivität der Muskulatur. Aber eigentlich kommt es einem Pressen beim Stuhlgang sehr gleich, wo man ja auch wissen, wenn man das über Jahre macht, dass das eigentlich auf Dauer den Beckenboden extrem schwächen kann. Oder was auch ein typischer Fehler ist, ist eben, dass die anderen Muskeln rundherum aktiviert werden oder der Bauch zuerst anspannt und dadurch die Beckenbodenspannung entsteht, wodurch ja eigentlich auch der Beckenboden nicht primär trainiert wird. Und ja, genau, das sind so, glaube ich, die größten Fehler.
Und zu schnell zu viel zu aktivieren. Also ganz viele Frauen, gerade die unter Stressinkontinenz leiden oder in der Rückbildung sind, die lieben es, sehr fest anzuspannen, weil sie ja dann das Gefühl haben, sie kontrollieren die Harnröhre oder die Organsenkung. Und das ist ein sehr häufiger Fehler, dass dann der Beckenboden ja ermüdet wird und sich dann wieder verspannt und dann die Aufgaben wieder im Alltag nicht so gut halten kann. Und deswegen lieben wir es wirklich, den Frauen so einen stufenweisen Trainingsplan mitzugeben. Du hast erst erwähnt, was mache ich, wenn ich eben Trampolin springen möchte und das nicht kann. Und da gibt es leider nicht eine Übung, sondern da bedarf es wirklich so den Schichtaufbau. Also das haben wir ja nicht erwähnt, dass der Beckenboden eigentlich in 3 Schichten aufgebaut ist und jede Schicht so ein bisschen eine andere Aufgabe hat und die dann speziell trainiert gehört. Und deswegen ist es uns immer ganz wichtig, dass die Frau dann immer bei der Basis startet, weil oft fehlen schon so Grundzüge bei der Basis, sei es bei der Aktivierung, beim Lockerlassen und dann eben in die Tiefe zu gehen.
Jetzt ein kleiner Disclaimer. Ich habe ja selbst in grauer Urzeit mal eine Beckenbodentrainerausbildung gemacht. Also wirklich viele Jahre her. Und da gab es ein Thema, das ist bei mir total hängen geblieben, nämlich in Bezug auf falsch trainieren, ist, dass man während des Harnlassens versucht zu unterbrechen und das quasi als Training macht. Bitte sagt's mal, warum man das nicht soll.
Es wurde früher tatsächlich auch von den Ärzten oft mitgegeben. Mittlerweile weiß man, dass wenn man am WC sitzt, das Gehirn ganz viel mitarbeitet. Das heißt, das Gehirn gibt der Blase das Signal, du darfst dich jetzt kontrahieren, der Beckenboden darf jetzt locker lassen und wir entleeren die Blase jetzt. Und wenn man immer dazwischen den Harnstrahl aber unterbricht, kann das praktisch die Gehirn-Blasen-Verbindung total durcheinander bringen und dann kennt sich keiner mehr aus, was jetzt eigentlich passiert. Und das kann dann zum Beispiel zu Problemen führen, wie eben diese überaktive Blase, dass dann plötzlich schmerzhafte oder sehr häufige Harndränge entstehen, die kaum gehalten werden können. Und deswegen unbedingt bitte nicht am WC trainieren. Man kann es gerne mal ausprobieren, um zu schauen, ob der Beckenboden es schafft, den Hahn zurückzuhalten. Aber das Training findet nicht am WC statt.
Genau, weil da soll man loslassen können.
Genau.
In Ruhe und das eben nicht trainieren, dass man dann eben plötzlich ständig aufs Klo muss, weil der Kopf glaubt, man muss immer noch. Jetzt hast du vorher gesagt, das eine ist das Kräftigen, das andere ist das Entspannen. Jetzt frage ich so, wie entspanne ich denn meinen Beckenboden?
Lena, das ist definitiv dein Thema. Wir sind nämlich beide eher teamverspannter Beckenboden. Die Lena ist der brav und fleißiger am Entspannen als ich.
Ja, ich muss dich immer schimpfen.
Ja.
Zu wenig entspannen. Aber ihr könnt euch ja super gegenseitig beraten. Das ist ja fein, oder? Das ist ja ganz oft so.
Ja, mit der Atmung kann man ganz viel arbeiten, weil das Zwerchfell, unser Atemmuskel, Judith hat es vorhin schon erwähnt, das Dach unseres Hauses, arbeitet eigentlich sehr stark mit unserem Beckenboden zusammen und durch eine gute Bauchatmung kann man zum Beispiel den Beckenboden auch mehr in eine Entspannungssituation bringen, aber auch so Übungen, die eben das Becken mobilisieren und da viel Durchblutung reinbringen, sind auch gut für die Entspannung. Dehnung ist auch immer gut. Jetzt fragt man sich vielleicht, wie kann man den Beckenboden dehnen, weil der ist ja so eingepackt. Das geht sehr häufig über die Oberschenkelmuskulatur oder direkt mit verschiedensten Materialien. Eine Handtuchrolle oder einen Ball kann man auch sehr gut direkt auf den Beckenboden wirken. Genau, aber es gehören auch so Alltags-Hacks dazu, wie zum Beispiel keine enge Kleidung zu tragen.
Also eigentlich müssten wir jetzt alle den Hosenknopf aufmachen. Wir haben extra so eine
Spannweite.
Genau. Ich komme normalerweise immer in Gummihose, heute nicht. Muss man selber auf die Finger hauen.
Okay, also enge Kleidung tatsächlich nicht gut.
Genau, weil da entsteht so viel Druck im Bauchraum, der nach unten ausweicht und der Beckenboden reagiert dann mit einer Gegenspannung. Und wenn schon sehr viel Spannung in der Muskulatur drinnen ist, kann man sich vorstellen, dass das vielleicht nicht sehr förderlich ist. Also lieber zur Jogginghose greifen und nicht zur engen Jeans.
Aber auch interessant, ja. An das hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht gedacht, dass das eine Auswirkung auf meinen Beckenboden hat.
Ja.
Ein Alltagshack.
Genau, also gut, gerne dass gleich mal oder Hosenknopf öffnen und T-Shirt drüber hängen lassen. Das ist auch immer ein guter Hack.
Genau.
Finde ich cool. Ich habe es eingangs erwähnt, wenn man am Beckenboden denkt, dann ist das oft ein totales Frauenthema. Aber, jetzt kommt das große Aber, es ist auch ein Männerthema. Warum?
Weil auch Männer einen Beckenboden haben.
Surprise, surprise.
Die erste große Information und die sehr ähnliche Beschwerdebilder haben können wie Frauen. Was man am ehesten noch in Verbindung bringt, ist vielleicht nach einer Prostata-Operation, dass da eben Inkontinenz oder Erektile Dysfunktionen Thema sind, aber auch bei ganz vielen jungen Männern, die im Sport tätig sind, macht sich der Beckenboden ganz oft bemerkbar. Nur oft wissen sie es gar nicht, dass es der Beckenboden ist.
Und wie macht man, also wenn du sagst, macht sich bemerkbar, wie?
Also ein ganz praxisnahes Beispiel. Mein Mann geht ziemlich viel Rennrad fahren und alle seine Rennradfreunde haben das Thema, dass oft in der Leiste ein Ziehen oder der Hoden zum Zucken anfängt. Und da ist dann tatsächlich schon eine Verspanntheit des Beckenbodens einfach vorhanden. Und ja, das ist dann Thema.
Inkontinenz kann genauso auftreten. Das ist aber eher nach einer Prostataoperation, denn die Männer haben es anatomisch natürlich wieder leichter. Die haben so eine lange Harnröhre, dass da die Gefahr nicht so groß ist, dass sie einfach spontan Harn verlieren. Aber nach einer Prostataoperation sieht es anatomisch da drinnen schon wieder ganz anders aus. Und die leiden sehr häufig an, oder es kommt sehr häufig vor, dass sie an sehr starker Inkontinenz leiden. Aber das kann man auch mit Beckenbodentraining wieder gut in den Griff bekommen.
Also kriegt man echt weg oder kann man echt
weg? In den meisten Fällen, ja. Mhm.
Oder auch beim Sport. Also wir haben ja auch schon zu Gast sein dürfen im Olympiazentrum in Linz. Und auch da ist es natürlich, wenn schwere Gewichte bewegt werden und der Rumpf eben nur als Bauchmuskel und Rückenmuskel gesehen wird, dann oft eben nach unten hin der Rest läuft.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Wenn's denn läuft. Wie verändert sich denn der Beckenboden im Laufe des Lebens? Ja, jetzt weiß man, okay, Schwangerschaft hat natürlich einen großen Einfluss drauf, aber wie kann man sich das vorstellen? So wird's einfach automatisch schwächer? Wir wissen ja auch generell, ich habe eine wunderschöne Folge auch gemacht zum Thema im Sport und Muskelkräftigung, wo wir wissen, die schwinden halt im Alter. Ist es beim Beckenboden auch so? Wie schaut so ein Zeitverlauf aus im Beckenboden-Dasein?
Ja, genau. Du hast schon gesagt, eben Schwangerschaft und Geburt ist bei vielen Frauen ein großes Thema oder mehrere Schwangerschaften und mehrere Geburten. Ich glaube, so die nächste größere Phase sind dann die Wechseljahre, wo sich natürlich hormonell auch ganz viel umstellt und wo auch viele Frauen dann betroffen sind von den verschiedensten Problemen, sei es jetzt Organsenkungen, weil eben das Gewebe auch sich hormonell verändert und weicher wird, nicht mehr so gut stabilisierbar ist, oder die Inkontinenzen oder eben auch ganz häufig diese überaktive Blase. Und du hast es schon wunderbar gesagt, die Muskulatur schwindet leider mit dem Alter, wenn man nicht trainiert. Und so ist es genau beim Beckenboden, weil das ist ein Muskel wie jeder andere im Körper, also betrifft es leider auch ihn. Deswegen ist uns auch das präventive Training immer ganz, ganz wichtig. Du hast vorhin erwähnt, ja, dass wir eben auch Kurse anbieten, wenn der Hut brennt. Aber vor allem sind wir auch große Fans von der Prävention. Und wir sagen immer, Beckenbodentraining sollte dazugehören wie das Zähneputzen. Und dann kann man sich im Alter auch ganz viel ersparen.
Ich liebe das Thema Vorsorge, auch in diesem Podcast.
Ja. Und auch in der Jugend starten. Also wir haben ja jetzt irgendwie bei Schwangerschaft und Geburten begonnen, das ja vielleicht Mitte 20 dann Thema ist. Aber wir haben noch nicht erwähnt eben Thema Periodenschmerzen, was ja dann eigentlich Mädels ab mittlerweile 12, 13 schon betrifft, wo sich ja dann auch ganz häufig eigentlich der Beckenboden meldet.
Woher merke ich denn bei Regelschmerzen, und das haben ja wirklich auch viele, dass es eben vom Beckenboden kommt und nicht einfach jetzt, keine Ahnung, die Hormone halt einfach so sind, wie ich bin und es ist halt so?
Vielleicht ist da wichtig zu sagen, Periodenbeschwerden sind generell nicht normal. Eigentlich sollte man gar nichts spüren. Und sobald man Krämpfe spürt im Unterbauch oder im Rücken, kann das schon mit dem Beckenboden auch zusammenhängen, dass er eben mit dieser Situation nicht gut klarkommt, weil er vielleicht zu viel Spannung hat oder da eine andere Dysfunktion vorliegt.
Weil mit dem bin ich zum Beispiel auch aufgewachsen, mit diesem Glauben, das hat man halt einfach oder man hat es nicht.
Ja, dann kriegt man die Pille, damit es einfach besser ist.
Dann wird es besser, genau.
Ja.
Ja, ja.
Ganz schlimm.
Könnte ein anderer Weg ein besserer sein.
Definitiv. Mhm. Und wir haben ja gesehen, in dem Menstruationsgesundheitsbericht, der letztes Jahr veröffentlicht worden ist, wie viele Frauen auch auf Schmerzmittel zurückgreifen müssen während der Periode. Und das ist, glaube ich, mehr als die Hälfte ist da damals.
56%
genau. Waren es, glaube ich. Und das ist natürlich schon traurig, dass das so viele Frauen betrifft und dass es eben auch als normal abgestempelt wird.
Also da könnte man sich dann mal Gedanken machen, ob es nicht vielleicht anders auch geht, mit dem Wissen, das wir jetzt haben, nach diesem Podcast-Gespräch, dass man sich vielleicht einmal da probiert mit Übungen oder vielleicht eben auch, dass man sich an euch wendet oder an andere Expertinnen einfach und Experten, dass man schaut, okay, vielleicht kann ich es denn anders auch in den Griff bekommen. Vielen lieben Dank für diese Einblicke. Sehr, sehr spannend und ich glaube, ganz ein wichtiges Thema, über das wir endlich mal reden mussten. Bei euch kann man ja auch nachhören, ihr seid ja selbst erprobte Podcasterinnen in eurem eigenen Podcast, also wer sich da jetzt nochmal genauer informieren möchte, gern bei euch mal reinhören.
Genau, sehr gerne. Pelvi Talk, unser Podcast, natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt.
Zum Abschluss eine Frage, die ich immer gerne stelle zum Schluss, was ist denn die eine Sache, die ihr jeden Tag macht, die euch gesund und glücklich macht, abgesehen ist vom Beckenbodentraining.
Die Lena muss schmunzeln, weil die Lena hat es nicht so mit Routinen.
Stimmt. Hatten wir es letztens, das Thema, gell?
Genau. Soll ich mal starten?
Ja, starten. Ein bisschen
zu überlegen. Okay. Ich mache jeden Tag tatsächlich 10 Minuten Rumpf. Meist am Morgen und das macht mich sehr glücklich. Also mein Umfeld oder mein Mann, das nähere Umfeld, weiß, wenn ich das nicht gemacht habe, wie unausstehlich das ich bin.
Und das bedeutet, was genau?
Einfach verschiedene Rumpfübungen, sei es Kräftigung, meistens Kräftigung, Mobilisieren und Entspannung ist
die
leider
Dehnung
nicht so mein
Thema. Und Entspannung, ja, genau. Die kommt zu kurz.
Genau.
Wie man es macht, ist falsch, ja. Oder?
Also ja, 10 Minuten.
Aber 10 Minuten
rumpfkräftigen.
Ist ja auch Zeit für einen selbst, genau. um gut in den Tag zu starten.
Mhm. Und 10 Minuten hat man wirklich immer. Mhm. Also es muss nicht am Morgen sein, aber ich finde 10 Minuten bin ich ganz allergisch, wenn jemand sagt, na, das geht sich nicht aus.
Mhm. Absolut.
Wenn man auf die Bildschirmzeit des Handys dann schaut.
Nehmen wir uns jetzt alle mal kurz an der Nase.
Ja,
wie schaut's aus?
Also was mich glücklich macht, ist guter Schlaf. Ich liebe
ganz
es.
Ganz tolles Thema und ganz wichtiges Thema. Gibt es übrigens auch eine wunderbare Podcast-Folge schon dazu,
ja.
Wie wichtig Schlaf für uns ist und für unser Wohlbefinden.
Ja, und ich liebe es, wirklich früh schlafen zu gehen und auch nicht zu früh wieder aufzustehen. Also guter Schlaf ist wirklich ganz, ganz was Besonderes für mich. Und ja, ich liebe frische Luft und ich bin ja leider jetzt in Wien zu Hause, oder leider, ich bin jetzt noch in Wien zu Hause, aber ich liebe die Natur und ich liebe frische Luft und ich liebe es vor allem, wenn ich in etwas Grünes oder wenn ich was Grünes sehe und dann einfach mal gut durchatmen kann und das, glaube ich, macht mich gesund und glücklich.
Und das können wir uns sicher ein bisschen abschauen und vielleicht für uns mitnehmen und danke für diese Inspiration auch zum Abschluss. Ich sage vielen lieben Dank, danke auch allen, die zugehört haben. Ich empfehle an dieser Stelle immer den Gesundheitsteil der Oberösterreichischen Nachrichten jeden Mittwoch und sonst natürlich alle bisher erschienenen Podcast-Folgen und das sind mittlerweile auch schon einige, wo man sich wirklich quer durch die Bandbreite unserer Gesundheit, sowohl mental als auch physisch, ja mal durcharbeiten kann und sich selbst was Gutes tun kann. Also das an dieser Stelle empfohlen. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Danke dir.
Danke, ciao.